Ich wünsche Ihnen einen guten Abend und bedanke mich für die freundliche Begrüßung. Das Thema, mit dem wir uns heute Abend beschäftigen wollen, heißt: Ist das Neue Testament glaubwürdig? Ein Historiker über die Auferstehung von Jesus Christus. Und ich möchte mich zunächst vorstellen. Das heißt, das Thema möchte ich in vier Punkten oder in fünf Punkten, die unterschiedlich lang sind, abhandeln. Nämlich einmal als ersten Punkt die Bedeutung des Themas, zweitens Geschichtswissenschaft und Wirklichkeit, drittens über die Quellen über Christus und die Urchristen, viertens Indizien der Auferstehung und fünftens noch ganz kurz Frage der Konsequenzen. Also erstens Bedeutung des Themas, und ich möchte bei Bedeutung des Themas zunächst damit beginnen, dass ich mich selber vorstelle und sagen, was mein eigenes Interesse an diesem Thema ist. Ich selber komme nicht aus einem christlichen Elternhaus, und dass ich mich überhaupt mit solchen Fragen beschäftige, hängt damit zusammen, dass ich in der Schule einen Freund hatte, der Christ war. Aber uns so in der Oberstufe konnten wir oder mussten wir uns entscheiden zwischen sprachlichem und mathematischem Zweig. Und ich habe mich damals für den sprachlichen Zweig entschieden. Das hat aus meiner Klasse nur noch ein anderer Junge getan, sodass wir also zwangsweise nebeneinander sitzen mussten. Und dieser andere Junge war Christ, und er verblüffte mich dadurch, dass er sagte, Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Ich fand das wirklich eine überraschende Mitteilung und habe daraufhin begonnen, das Neue Testament zu lesen. Ich habe auch die anderen gefragt in der Klasse, was sie über diesen Jungen denken. Die haben gesagt, er ist Christ, weil seine Eltern auch Christen sind. Und das stimmte, meine Eltern waren auch Christen. Aber er hatte seinen Christen nicht mit seinen Eltern begründet, sondern damit, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und ich habe mir gesagt, die Auferstehung von den Toten hat eigentlich mit seinen Eltern überhaupt nichts zu tun, mit meinen natürlich auch nicht. Und das hat mich dazu gebracht, mich mit diesen Fragen zu beschäftigen und alte Geschichte zu studieren. Vielleicht fragen Sie sich nach den ersten Sätzen, woher ich ursprünglich komme, weil das kann man bei mir merken, wenn ich Zischlaute gebrauche, die werde ich im weiteren Verlauf des Abends versuchen zu vermeiden. Ich komme aus Dillenburg, das ist eine ganz kleine Stadt im Hessischen. Dillenburg ist die Stadt Wilhelm von Oranien. Und Wilhelm von Oranien hat den Freiheitskampf der Holländer geführt. Deshalb ist Dillenburg ein Wallfahrtsort für Holländer. Und die holländische Fußballnationalmannschaft spielt in Vereinsfarben von Dillenburg, nämlich in Orange. Sie singt auch vor jedem Länderspiel ein Lied auf einem Dillenburger, nämlich auf Wilhelmus von Nassau. Und wie Sie sich denken können, war ich in Dillenburg auf dem Wilhelm von Oranien Gymnasium. Und wenn man aus Dillenburg kommt, hat man auch Probleme mit den Zischlauten, die werde ich versuchen zu vermeiden. Also ich werde heute Abend nicht über Geschichtlichkeit sprechen, sondern ich werde über Historizität sprechen, weil es ist einfach wichtig, als Hesse aus dieser Gegend Zischlaute zu vermeiden. Ich würde also auch nie über Geschlechtlichkeit sprechen, sondern über Sexualität, weil, wie gesagt, da ist ein Problem für viele aus Dillenburg. Ich habe alte Geschichte studiert. Alte Geschichte, das ist die Zeit von Beginn der Erfindung der Schrift, also gut 3000 vor Christi Geburt, bis Beginn des Mittelalters. Wann das Mittelalter anfängt, das legt jeder Professor selbst fest, sagen wir irgendwo zwischen 300 und 500 nach Christi Geburt. Ich habe auch, um meine Marktchancen zu erhöhen, Ägyptologie studiert, also Hieroglyphen. Das heißt leider nicht, dass ich alles lesen könnte, was ich mir vorher aufgeschrieben habe. In meinem allerersten Zeugnis stand nur ein Satz: Jürgen hat einen guten Anfang gemacht bis auf die Schrift. Und leider ist also meine Schrift durch das Hieroglyphenstudium nicht wesentlich besser geworden. Ich habe also durch diesen Freund motiviert, damals angefangen, auch alte Geschichten zu studieren, um mich mit dieser Frage auch zu beschäftigen, die mich besonders bewegt hat, nämlich der Frage der Auferstehung. Zu meiner eigenen Biografie sind noch zwei Sätze zu sagen. Das eine, ich bin jetzt Leiter des Instituts für Glaube und Wissenschaft. Sie finden draußen einige Prospekte von diesem Institut. Wir haben eine Internetseite, iguw.de, Institut für Glaube und Wissenschaft. Dort finden Sie Texte, die man kostenlos herunterladen kann, zu aktuellen Fragen wie Neurobiologie oder aber auch zu Fragen von heute Abend, also historische Glaubwürdigkeit des Neuen Testamentes oder andere Themen, die momentan diskutiert werden. Wir geben auch eine Buchreihe heraus, wir veranstalten Tagungen und Ähnliches. Zu meiner Biografie ist auch noch zu sagen, dass ich zum zweiten Mal verheiratet bin. Meine erste Familie, Frau und Kind, sind vor vielen Jahren bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Das ist so lange her, da gab es noch die DDR. Das war auf der Rückfahrt aus der DDR. Ich habe damals in den 70er Jahren auch in der DDR Vorträge gehalten, was zu tun mir nicht erlaubt war. Man hat bei größeren Veranstaltungen diese Vorträge taschiert und gesagt, da ist jemand, der hat eine ganz weite Reise hinter sich und der darf jetzt ein etwas längeres Grußwort sagen. Dann habe ich dann ein Grußwort von 45 Minuten gesagt. Und einmal hat mir eine Frage gestellt und mit Erlaubnis der Organisatoren habe ich versucht, diese Frage auch kurz und knapp in weiteren 45 Minuten zu beantworten. Das ist aber keine Drohung für den Fall, dass Sie nachher eine Frage an mich haben. Ich werde natürlich versuchen, das etwas kürzer zu machen. So wissen Sie etwas über mich, also aus Dillenburg, Historiker, Leiter des Instituts für Glauben und Wissenschaft und zum zweiten Mal verheiratet mit dieser besonderen Situation. Also die Auferstehung, das Thema von heute Abend, ist ein Thema, was mich selber sehr stark von Zeiten der Oberstufe des Gymnasiums an durch diesen Freund beschäftigt hat, mit dem ich mich auch dann beschäftigt habe als Historiker. Aber es ist nicht nur für mich persönlich ein wichtiges Thema, sondern es ist ein ziemlich wichtiges Thema, vielleicht sogar das grundlegend wichtige Thema für den christlichen Glauben. Das kann man sich ganz einfach klar machen, indem man zum Beispiel im Neuen Testament nachliest, was wird eigentlich über Jesus von Nazareth hauptsächlich ausgesagt. Das eine wird über ihn gesagt, dass er, als er öffentlich auftrat, Jünger gesammelt hat, dass er gepredigt hat, dass er Menschen geheilt hat, aber dann vor allen Dingen eben, dass er gekreuzigt wurde, dass es einen Gerichtsprozess gab, weil er sich Gott gleichstellte und dann eben enden die Evangelien damit, dass gesagt wird, er sei von den Toten auferstanden. Und die Frage der Totenauferstehung spielt auch eine ganz große Rolle in den Reden der Apostelgeschichte, wo es nicht so sehr um ethische Anweisungen geht, als dass gesagt wird, Gott hat das, was Jesus Christus gesagt hat, bestätigt in der Auferstehung. Und auch in den Briefen finden Sie viele Hinweise auf die Auferstehung. Man könnte sagen, das ist eigentlich das zentrale Ereignis des christlichen Glaubens, was den christlichen Glauben überhaupt erst in Gang gebracht hat. Im ersten Korintherbrief schreibt der Apostel Paulus einmal, wenn Christus nicht von den Toten auferstanden wäre, dann wäre euer Glaube, so schreibt er an die Gemeinde, also an Christen in Korinth, dann wäre euer Glaube eine Illusion. Oder im ersten Petrusbrief heißt es, dass der Grund der christlichen Hoffnung die Auferstehung Jesu von den Toten ist. Also man kann sagen, die Auferstehung Jesu von den Toten ist zentrales Ereignis für den christlichen Glauben und die christliche Hoffnung. Also das ist das, womit man sich eigentlich im Wesentlichen befassen muss, ob man das für real hält oder nicht. Vielleicht kennen Sie das christliche Glaubensbekenntnis, was in vielen Gemeinden sonntags aufgesagt wird. Und vielleicht ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass es in diesem Glaubensbekenntnis drei Namen gibt. Da gibt es Jesus, Maria und Pontius Pilatus. Kann man sagen, dass Jesus und Maria vorkommen im Glaubensbekenntnis, ist soweit okay, ist ein christliches Glaubensbekenntnis. Warum ist der Pontius Pilatus im Glaubensbekenntnis? Und da heißt es im Zusammenhang mit Pontius Pilatus, Christus wurde gekreuzigt unter Pontius Pilatus. Damit soll ausgesagt werden, das, was im Neuen Testament überliefert ist über Jesus von Nazareth, das geschah nicht irgendwann, irgendwo, irgendwie, sondern zur Zeit des Pontius Pilatus. Und den Pontius Pilatus kann man ziemlich genau datieren. Der war in den Jahren von 26 bis 36 nach Christi Geburt Statthalter in Judäa. Also in diesen Jahren, zwischen 26 und 36, muss das stattgefunden haben, was im Neuen Testament über Jesus Christus berichtet wird. Und man sieht aus diesem Satz, dass die historische Frage für den christlichen Glauben von einer großen Bedeutung ist. Und dass die Auferstehung für den christlichen Glauben von einer großen Bedeutung ist, kann man einmal daran sehen, dass die Christen einmal im Jahr in besonderer Weise an die Auferstehung denken, das ist an Ostern, und das andere, dass sie jeden Sonntag als den Tag der Auferstehung feiern. Im Russischen sind das ja identische Worte, Sonntag mit Auferstehung. Es ist ganz wichtig für den christlichen Glauben, die Frage nach der Auferstehung von Jesus, also das Thema, mit dem wir uns heute Abend beschäftigen. Kommen wir zum zweiten Punkt, Geschichtswissenschaft und Wirklichkeit. Der Untertitel, und meistens sind ja bei Titeln die Untertitel das Entscheidende, der Untertitel heißt ein Historiker über die Auferstehung von Jesus Christus. Also nicht ein Theologe oder ein Philosoph oder ein Naturwissenschaftler, sondern ein Historiker über die Auferstehung von Jesus Christus. Was ist da Besonderes zu erwarten? Zum einen hatte ich schon gesagt, vom christlichen Glauben her ist die Frage der Auferstehung als historisches Ereignis ein ganz wesentlicher Punkt, sozusagen der Startpunkt des christlichen Glaubens. Und über die Frage der Auferstehung handelt immer wieder das Neue Testament, ob in den Briefen oder in der Apostelgeschichte. Und wenn ich sage, ich bin kein Naturwissenschaftler, sondern Historiker, auch kein Theologe, auch kein Philosoph, dann möchte ich vor allen Dingen den Unterschied zu einem Naturwissenschaftler betonen. Vor vielen Jahren war ich mal bei einer Podiumsdiskussion mit einem Physikprofessor. Und er wurde gefragt, was er als Physiker denn zu sagen habe über die Wunder im Neuen Testament. Und dann hat er gesagt, was soll ich da als Physiker schon sagen? Also in der Naturwissenschaft hat man es ja immer mit der Wiederholbarkeit, der Reproduzierbarkeit, der Prognosefähigkeit zu tun. Das heißt, nach Definition sind Wunder äußerst selten. Also es ist ganz unwahrscheinlich, dass ein Wunder stattfindet. Aber so hat er gesagt, das wussten sie schon. Sie wollten ja eigentlich wissen, ob das Wunder oder Wunder, die im Neuen Testament beschrieben sind, stattgefunden haben. Da dürfen sie keinen Naturwissenschaftler sagen. Der kann ihnen nur sagen, extrem unwahrscheinlich, dass sie stattgefunden haben. Sondern da müssen sie einen Historiker fragen. Denn ein Historiker kann Ihnen sagen, ob die Zeugen, die ein bestimmtes Wunder überliefern, glaubwürdig sind. Dass man sie nicht wiederholen kann, dass sie extrem unwahrscheinlich sind, das ist sozusagen Aufgabe, Beschreibung der Methode der Naturwissenschaft. Aber historische Ereignisse haben es mit der Singularität zu tun. Und die Frage ist, sind die Zeugen, die etwas Singuläres überliefern, glaubwürdig? Und diese Formulierung dieses Physikers hat den Unterschied genau auf den Punkt gebracht. Historiker arbeiten nicht wie Naturwissenschaftler. Sie gehen von singulären Ereignissen aus und sie fragen sich immer, sind die Zeugen, die etwas überliefern, glaubwürdig? Das heißt, man fragt sich, wie wahrscheinlich ist etwas, das überliefert wird, wie plausibel. Gleichzeitig weiß man natürlich, dass im Leben, sowohl in der Biografie Einzelner von uns allen, als auch in der Weltgeschichte, immer wieder Dinge passieren, die extrem unwahrscheinlich sind, aber doch stattgefunden haben. Oder sagen wir, die vorher extrem unwahrscheinlich waren. Nachdem sie stattgefunden haben, kann man sie jetzt irgendwie mit den Ereignissen vorher verbinden. Also eines der bekanntesten Ereignisse der letzten Jahrzehnte war der Fall der Berliner Mauer im Jahre 89. Da kann man heute noch Videos sehen, dass Leute, sogenannten Experten, sagen, das kommt nicht oder es kommt lange nicht. Und es hat stattgefunden. Es war nicht unbedingt wahrscheinlich in den Jahren vorher, aber es hat stattgefunden. Oder auch in unserer eigenen Biografie gibt es vieles, wo Leute sagen, es war ein unglaublicher Zufall, wenn man das erzählt, aber es hat schon stattgefunden. Ein etwas bizarres Beispiel besteht darin, dass man sagt, vor über 100 Jahren war es extrem unwahrscheinlich, dass es uns heute geben würde. Also wer da alles wen geheiratet hat oder nicht, damit es uns heute geben würde. Vor über 100 Jahren war das extrem unwahrscheinlich. Heute, nachdem es uns gibt, gibt es uns nichts Wahrscheinlicheres als unsere eigene Existenz. Hat mal jemand gesagt, ich kann mir das Leben ohne mich gar nicht mehr vorstellen. Also es gibt für uns sozusagen gar nichts Wahrscheinlicheres. Aber für über 100 Jahren war es extrem unwahrscheinlich. Also hier ist sozusagen ein gewisser Konfliktfall für Historiker. Einerseits fragen wir nach Wahrscheinlichkeiten, Plausibilitäten. Andererseits wissen wir, dass manchmal Dinge passieren, die unwahrscheinlich sind, aber die stattgefunden haben. Man spricht da manchmal von ganz unglaublichen Zufällen. Und für Historiker sehe ich die entscheidende Frage immer, sind die Zeugen, die ein Ereignis überliefern, glaubwürdig? Von daher müsste man die Arbeitsweise eines Historikers eher mit der Arbeitsweise eines Juristen vergleichen. Also Historiker wie Juristen führen einen Indizienprozess. Sie versuchen, vergangene Ereignisse zu rekonstruieren aufgrund von Indizien. Quellen, die sie dafür haben, sind manchmal mündliche Zeugen, aber bei der alten Geschichte und der mittelalten, auch bei der neuen, sind es nicht oft auch schriftliche Überlieferungen. Also schriftliche Überlieferungen in Stein gehauen, auf Papyri, manchmal auf Münzen, in Briefen, in Geschichtsdarstellungen. Das sind die Dinge, mit denen es Historiker zu tun haben, um Ereignisse der Vergangenheit zu rekonstruieren. Wir kommen zum Punkt 3, zu dieser entscheidenden Frage, wie sieht es nun aus mit den Quellen, also das wären sozusagen die Zeugen, über Jesus Christus und über die ersten Christen. Es ist so, das, was für die Historiker am ehesten von Relevanz ist, sind die Texte, die wir im Neuen Testament haben. Da gibt es primäre Texte, also die Evangelien oder auch die Apostelgeschichte, also historische Darstellungen, oder sekundäre Texte, also das sind etwa sekundäre Quellen, wie etwa die Briefe. Briefe sind eigentlich kein primär historisches Material, aber man kann aus Briefen doch einiges lernen, auch über das Leben damals und über manche Ereignisse. Es gibt nur wenig Material außerhalb des Neuen Testaments, was von Historikern ernst genommen wird. Also bekannteste Beispiel ist zweifellos eine Stelle bei dem römischen Historiker Tacitus. Tacitus, der hat ja unter anderem eine Geschichte des ersten Jahrhunderts geschrieben, die römische Kaiserzeit, und hat da im Zusammenhang mit dem Brand Roms im Jahre 64 unter Nero etwas über Christen geschrieben. Und zwar hat er deshalb über Christen etwas geschrieben, weil Christen bezichtigt wurden, sie hätten Rom in Brand gesteckt. Das wusste damals, das schreibt auch Tacitus jeder, dass dem nicht so war. Viele haben Nero verdächtigt, er habe es selber getan und manche glauben das noch heute. Aber die Christen wurden damals verdächtigt und sind dafür auch umgekommen als Brandstifter. Und in dem Zusammenhang sieht sich Tacitus genötigt, auch etwas über diese Christen zu schreiben, die also jetzt sozusagen in Rom, in der Hauptstadt der Weltmacht, angekommen sind, wenn auch in einer tragischen Rolle, nämlich als Verfolgte, und zwar als fälschlich Verfolgte. Und da schreibt er auch etwas über die Christen und über Christus. Und da schreibt er, dieser Name Christen stammt von Christus, der unter Tiberius vom Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden war. Das heißt, wir haben hier genau in einem Satz eine Zusammenfassung dessen, was auch die Schlusskapitel der Evangelien berichten. Nämlich, dass Christus hingerichtet worden ist zur Zeit des Kaisers Tiberius durch Pontius Pilatus. Es gibt noch eine Stelle bei Flavius Josephus, wo es um Christen geht, aber man muss auch so sagen, selbst wenn wir mehr von Tacitus hätten oder von Flavius Josephus, sind, wie ein amerikanischer Historiker mal geschrieben hat, für den frömmsten Evangelikalen und für den hartgesottesten Atheisten die Texte des Neuen Testaments die interessantesten, weil sie am nächsten dran sind. Man datiert also das, was ich eben gelesen habe, Tacitus auf etwa das Jahr 110, während die Texte des Neuen Testaments nach einer Mehrheitsmeinung der Theologen sind die Evangelien, und darum geht es ja im Wesentlichen, zwischen 65 und 95 geschrieben, in der Formulierung, der Fassung, wie wir sie heute vorliegen haben, also deutlich einige Jahrzehnte älter und näher dran an den Ereignissen als etwa Tacitus. Und es gibt sogar eine zunehmende Minderheitenmeinung, dass die Texte des Neuen Testaments, vor allem die Evangelien, bereits zwischen 40 und 65 geschrieben worden sind. Wie man zu diesen Datierungen kommt, das möchte ich jetzt nicht im Einzelnen entfalten, aber wenn Sie sich etwas damit befasst haben, wissen Sie, dass die entscheidende Frage für die Datierung der Texte des Neuen Testaments, vor allen Dingen der Evangelien, in der Frage besteht, ob die Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 durch die Römer sich irgendwo wiederfindet im Neuen Testament. Denn damals ist nicht nur Jerusalem zerstört worden, sondern auch der Tempel ist zerstört worden, bis auf wenige Reste. Und das war eine solche nationale Katastrophe, dass man sich sagt, wenn die Evangelien nachher geschrieben worden wären, müsste man irgendwas wiederfinden von Ereignissen in den Evangelien. Wenn sich nichts in den Evangelien wiederfindet, müssen die Evangelien früher geschrieben worden sein. Das finden Sie in allen Einleitungsbüchern in Deutschland, in der Theologie zu den einzelnen Evangelien, als die Grundfrage zur Datierung der Evangelien. Und die meisten deutschen Theologen sind der Meinung, man findet etwas wieder, weil in den Evangelien sagt Jesus zum Beispiel über Jerusalem, hier bleibt kein Stein auf dem anderen. Das muss ich nach 70 geschrieben. Kein Stein auf dem anderen. Inzwischen hat sich die Meinung ein bisschen gedreht, weil manche sagen, das ist eigentlich gar kein Argument für die Datierung, sondern es ist eigentlich nur ein Argument, dass jemand nicht glaubt, dass ein Mensch in seinen Lebzeiten was sagen kann, was erst nach seinem Tode eintritt. Theoretisch müsste das ja möglich sein, dass einer etwas sagt, was erst Jahrzehnte später eintritt. Die Sache ist noch dadurch noch komplizierter geworden, weil erstens das, was Jesus über die Zerstörung Jerusalems sagt, alles Zitate aus dem Alten Testament sind, also nichts Neues sozusagen. Und zweitens, weil mehr und mehr Historiker der Meinung sind, dass sich gerade keinen Zusammenhang finden lässt im Neuen Testament zu den Ereignissen im Jahre 70, weil wir darüber auch genauer informiert sind. Das habe ich Ihnen nur mal ganz kurz dargestellt, damit Sie sehen, wie diskutiert wird, vor oder nach 70. Einige Historiker, die meisten gehen davon aus, die Evangelien sind nach 70 geschrieben worden, während einige davon ausgehen, sie müssen vor 70 geschrieben worden sein. Die Ereignisse selbst um Jesus Christus haben wahrscheinlich im Jahre 30 stattgefunden. Das ist halt die Mehrheitsmeinung innerhalb der Historiker, dass die Kreuzigung von Jesus am 7. April des Jahres 30 stattgefunden hat. Die Geburt von Jesus Christus war wahrscheinlich 7 vor Christi Geburt, was uns das nicht weiter beunruhigen muss. Es ist halt so, wenn wir das, was im Neuen Testament über die Geburt von Christus zusammenbringen wollen, dann kommt eigentlich nur eine Zeit einige Jahre vor Christi Geburt in Frage. Die Zählung, die wir haben, stammt aus dem 6. Jahrhundert, ist also jetzt nicht sozusagen maßgeblich. Es gibt auch andere, zur Zeit wird da viel über Konstantin den Großen gesprochen, anlässlich der Jubiläen in Trier. Da gibt es sogar noch eine größere Spanne. Da steht sogar in einem der neuesten Bücher, dass die Geburt von ihm zwischen 270 und 288 stattgefunden hat. Das ist wahrlich eine ziemliche Differenz. Also in der Antike weiß man das oft nicht ganz genau, wann jemand geboren worden ist. Also die Texte, die für Historiker am interessantesten sind über Jesus Christus, sind die vom Neuen Testament her, weil sie sehr nah dran sind an den Ereignissen, also wenige Jahre oder Jahrzehnte später abgefasst worden sind, und zwar in der Fassung, wie wir sie auch heute vorliegen haben. Da stellt sich damit zunächst mal die Frage, ob diese Texte überhaupt historisch ernst genommen werden sollen. Das gilt ja eigentlich bei jedem Text, den man vor sich hat, dass man sich fragt, was ist das Selbstverständnis dieses Textes. Man kann einen Text auch überfordern, dass man sozusagen ihn historisch ernst nimmt, aber er möchte selber gar nicht historisch ernst genommen werden. Es gibt in dem Frage des Selbstverständnisses ein schönes Zitat aus dem Lukas-Evangelium, und zwar aus dem Anfang. Ich möchte Ihnen den allerersten Satz aus dem Lukas-Evangelium vorlesen. Da heißt es, viele haben es schon unternommen, einen Bericht zu geben von den Ereignissen, die unter uns geschehen sind. Die uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind. So habe auch ich es für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theophilos, in guter Ordnung aufzuschreiben, damit du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet bist. Also hier ist eine Selbstverständniserklärung, und nach dieser Selbstverständniserklärung kann man sagen, dass Lukas durchaus als Historiker ernst genommen werden möchte. Also man kann aus diesem einen Satz mindestens 5 Punkte entnehmen. Erstens sagt er, es gibt andere Berichte, also er ist nicht der erste und einzige, der einen Bericht schreibt, sondern es gibt andere Berichte, die er als Vorlage nehmen konnte. Zweitens, es gibt Augenzeugen, das ist natürlich immer eine ziemlich wichtige Frage, es gibt Augenzeugen. Drittens, er hat eigene Recherchen angestellt. Viertens, er schreibt der Reihe nach, das kann zeitlich sein oder thematisch, da steht akribisch, akribos auf Griechisch. Und fünftens, er schreibt es für einen gewissen Theophilos, der irgendeine Unterweisung, Unterrichtung in der christlichen Lehre hatte und dem er sagen will, was ist eigentlich die historische Grundlage. Der Lukas ist deshalb für uns von so einer großen Bedeutung, weil er auch die Apostelgeschichte geschrieben hat. So sagen das meiste, was wir über die ersten Christen und über Jesus Christus wissen, durch ein Evangelium und durch die Apostelgeschichte, ist von einem Mann, der etwas über sein eigenes Selbstverständnis dargelegt hat. Die Göttinger Althistorikerin, die Frau Helga Botermann, unterrichtet alle Geschichte an der Universität Göttingen, die hat über diesen Anfang einen Aufsatz geschrieben und hat gesagt, es sei offenkundig, dass Lukas vorgeht wie auch ein moderner Historiker. Und sie hält den Gedanken, den manche Theologen haben, dass er hier Tendenzen und Trends eingebaut hätte, für völlig weltfremd. Sie sagt, die Informanten des Lukas, also die Leute, die er fragen konnte, die Augenzeugen, das waren ja später auch seine Kritiker. Das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte sind erschienen, als Leute gelebt haben, die Jesus kannten und die Paulus kannten. Und Lukas, das weiß man aus der Apostelgeschichte, war ja Begleiter des Paulus. Also wie sagt es hier, das für ganz unwahrscheinlich davon auszugehen, dass das einer viele lange Zeit später irgendwie sich hätte ausdenken können. Also hier haben wir ein Selbstverständnis von jemandem, der durchaus historisch ernst genommen werden möchte. Es gibt noch eine andere Stelle, wenn Sie, sollten Sie zufällig jeden dritten Advent in die Kirche gehen, hören Sie das, den Text jeden dritten Advent. Da heißt es in Lukas Evangelium im 3. Kapitel, im allerersten Satz, dies geschah im 15. Jahr der Regierungszeit des Kaisers Tiberius als Pontius Pilatus und dann Herodes und verschiedene Herrscher der damaligen Zeit werden aufgezählt. Das wäre so, so hat man in der Antike ja datiert, als würde man heute sagen, dies geschah im 7. Jahr von George Bush als Angela Merkel. Jetzt sind sie alle neu, Nicolas Sarkozy und Gordon Brown gleichzeitig an der Regierung waren. Da kann man also ungefähr überlegen, wann war das? 15 Jahre Regierungszeit des Kaisers Tiberius. Tiberius Regierungszeit hat im Jahr 14 begonnen. Wir befinden uns also wahrscheinlich im Jahr 28 und 29. Aber man kann durchaus sehen, dass Lukas auch um eine Genauigkeit ankam, also nicht irgendwann, irgendwo, irgendwie, sondern wir befinden uns in diesem Jahr. 15. Jahr der Regierungszeit des Kaisers Tiberius. Man kann es von daher schon relativ genau datieren. Es ist auch nicht so, wie Sie vielleicht dem Buch von Dan Brown entnommen haben, dass das Neue Testament, was die Evangelien angeht, erst im 4. Jahrhundert von dem Kaiser Konstantin zusammengestellt worden wäre, sondern man kann nachweisen, dass schon spätestens in der Mitte des 2. Jahrhunderts die vier Evangelien, die wir heute vorliegen haben, also Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, innerhalb der christlichen Gemeinde als kanonisch galten. Da gibt es einige Belege für, dass es bereits spätestens in der Mitte des 2. Jahrhunderts war. Es gab keine anderen Evangelien, noch später, also bis zur Zeit Konstantins, keine neuen hinzugekommen. Es gibt sogar gerade von diesen Evangelien, auch schon vor dem Kaiser Konstantin, einige Übersetzungen in andere Sprachen. Es handelt sich immer um diese vier Evangelien, die von Anfang an in der Gemeinde als vertrauenswürdig angesehen wurden, auch weil sie eben alt waren, sozusagen nah an den Ereignissen dran waren, und die dann fester Bestandteil innerhalb der Gottesdienste in den Gemeinden waren. Es ist auch so, dass die Textüberlieferung bei den Texten des Neuen Testaments im Verhältnis zu anderen Texten der Antike außerordentlich günstig ist. Also es gibt bereits einen kurzen Papyrus, einen ganz kleinen, aus dem Johannesevangelium, den man datiert auf das erste Drittel des 2. Jahrhunderts, also so 120, 125. Erst, also ein Abschnitt aus dem 18. Kapitel des Johannesevangeliums. Das Johannesevangelium gibt es komplett aus dem Ende des 2. Jahrhunderts. Das ganze Neue Testament komplett aus dem 4. Jahrhundert. Also Handschriften, die sich heute erhalten haben. Das ist eine enorm günstige Situation. Also Tacitus gibt es die ersten Handschriften 800 oder 1000 Jahre später. Hier sind es nur wenige Jahrzehnte später. Platon 1300 Jahre später. Die Handschriften, die wir haben, von dem Original. Also das ist sogar zufällig eine außerordentlich günstige Situation. Also der Historiker hat es zunächst zu tun mit der Frage der Quellen, und bei der Frage der Quellen über Jesus Christus geht es um die Frage, was kann man historisch ernst nehmen. Und es ist tatsächlich so, dass vom Zeitlichen her am interessantesten und wichtigsten die Texte sind, die im Neuen Testament zusammengestellt worden sind. Da natürlich vor allen Dingen die Evangelien, aber natürlich auch die Apostelgeschichte, und manches ist auch interessant aus den Briefen. Und vom Selbstverständnis kann man sagen, dass die Texte durchaus auch historisch ernst genommen werden wollen. Ich habe das an zwei Beispielen, beim Lukas-Evangelium Kapitel 1 und auch Kapitel 3 kurz dargestellt. Ich komme nun zum vierten Punkt und eigentlich zu dem entscheidenden Punkt. Wie ich sagte, Historiker arbeiten nach einem Indizienprozess. Welche Indizien gibt es nun im Zusammenhang mit der Auferstehung von Jesus Christus? Also wenn man sich als Historiker damit beschäftigt und Aussagen machen will, hat man es, so wird es oft vereinfacht dargestellt, mit drei Gruppen von Indizien zu tun, über die man eben verschiedener Meinung dann auch sein kann. Die Frage ist, wie plausibel man das jeweils hält. Der erste Punkt ist das leere Grab. Also es wird in den Evangelien überliefert, dass das Grab von Jesus Christus am dritten Tage leer war. Man sagt dann immer, in der Antike wurde der erste und der letzte Tag mitgezählt. So ist am Freitag die Kreuzigung, erster Tag, Samstag, zweiter Tag, und am Sonntag in der Frühe wurde das Grab leer gefunden. Das gilt dann als dritter Tag. Wie ich eingangs bei meiner Vorstellung sagte, war ich früher viel in der DDR, und wenn man in die DDR fuhr, musste man immer am Eingang etwas bezahlen pro Tag, und die haben auch antik gezählt, also wurde auch immer der erste und der letzte Tag mitgezählt, sodass man da immer einen Obolus zu entrichten hatte. Das leere Grab ist also das, was in den Evangelien, in allen Evangelien steht. Es wird gesagt, das Grab war am dritten Tage leer. Es werden Zeugen genannt. Also wird gesagt, es gab einmal die Soldaten, die das Grab bewachen sollten. Es gab Frauen, die kamen an diesem Sonntagmorgen, um den Leichnam nach damaliger Sitte einzubalsamieren. Und drittens, die Frauen riefen Jünger herbei, weil sie das Grab eben leer vorfanden. Hier ist für die Historiker, ob Christ oder nicht Christ, eigentlich das eigentliche Phänomen bei dieser Aufzählung, dass hier Frauen als erste Zeugen des leeren Grabes genannt werden. Das ist deshalb überraschend, weil das Zeugnis von Frauen in der Antike nicht wenig galt, sondern gar nichts. Und man kann sich die Frage stellen, warum erfindet man für eine bereits erfundene Geschichte Frauen als Zeugen, denn das hätte damals gar nicht gegolten. Also nehmen wir an, ich hätte damals einen Vortrag gehalten, hätte gesagt, für das leere Grab gibt es drei Gruppen von Zeugen, Soldaten, Frauen und die Jünger. Dann hätte das damalige Auditorium zu mir gesagt, du sprichst von drei Gruppen von Zeugen, nennst aber nur zwei, nämlich die Soldaten und die Jünger. Also die dritte Gruppe gibt es gar nicht. Und es gibt einen jüdischen Historiker, vielleicht haben Sie von dem schon mal gehört, Pinchas Lapid, vor wenigen Jahren verstorben, der sich viel mit diesen Fragen beschäftigt hat, kein Christ. Und für ihn war das eigentlich ein besonderes Phänomen, dass Frauen überall, das ist also durchgängig in den Evangelien, als erste genannt werden, dass sie eben die Zeugen sind. Flavius Josephus schreibt übrigens, das Zeugnis der Frau ist nicht rechtsgültig wegen der Leichtfertigkeit und Dreistigkeit des weiblichen Geschlechts. Das war jetzt so ein Zitat, eine Begründung, die jetzt uns heute nicht mehr so einleuchtet. Also, soll damit nur sagen, das ist ein Phänomen, das haben viele Historiker bis heute als ein Phänomen angesehen, dass ja die Beschreibung auch so tut, als seien das Zeugen und dass eben das Zeugnis von Frauen damals nicht galt. Warum findet man also ein Zeugnis, das nicht galt? Lapid schreibt, es gibt nur eine Möglichkeit dafür, nämlich, dass es wirklich so war. Dass wirklich Frauen die ersten waren, die das Grab leer vorgefunden haben. Das hat nicht den Zeugnischarakter, den wir eben heute beimessen, jedenfalls nicht in der Absicht der Autoren, die das ja für die damalige Zeit geschrieben haben, wenige Jahre später für die damalige Zeit geschrieben haben. Im Zusammenhang mit dem leeren Grab gibt es noch einige interessante Beobachtungen. Also werden nicht nur Zeugen genannt, das kommt nicht nur überall vor, sondern interessant ist auch, dass das leere Grab keinerlei Osterjubel auslöst. Also es ist nicht so, wenn Sie die Texte lesen, dass die Jünger das leere Grab vorfinden oder die Frauen und sagen, prima, das haben wir schon immer gewusst, der bleibt nicht hier. Sondern wenn Sie das lesen, stellen Sie fest, das heißt, Furcht und Entsetzen packte sie. Also sie waren darauf nicht vorbereitet. Das ist auch ein gängiger Punkt in allen Evangelien. Interessant ist auch, dass es keine, soweit wir wissen, keine Grabverehrung gab in der Antike. Das ist ungewöhnlich, weil normalerweise, wenn eine berühmte religiöse Figur stirbt, gibt es eine Grabverehrung. Lenin ist noch das beste Bekannte, das Lenin-Mausoleum, wo viele hingepilgert sind, das wollte ich sicher auch noch machen, dass man also jemanden, einen berühmten Menschen, den man in besonderer Weise verehrt und man weiß, wo das Grab ist, dann möchte man doch dieses Grab verehren. Und das ist auch ein interessanter Punkt, dass es das nicht gibt. Also, das leere Grab ist etwas, was in der Antike nicht bestritten wird, sondern die entscheidende Frage ist, wie ist es leer geworden? Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Es wird nicht, gibt keinen Text aus der Antike, der das leere Grab bestreitet. Von daher gehen mehr und mehr Historiker, auch wie ich jetzt in letzter Zeit gelesen habe, Theologen davon aus, dass das Grab wirklich leer gewesen sein muss. Weil die Aussage, dass Christus von den Toten auferstanden ist, hätte sich in Jerusalem, also so groß war nun Jerusalem auch nicht, nicht lange halten können, wenn man ein Grab mit Knochen von Jesus oder mit dem noch gekreuzigten Jesus hätte präsentieren können. Sondern man muss wohl sagen, das Grab war tatsächlich leer. Die spannende Frage ist, wodurch ist es leer geworden? Und man sieht schon im Neuen Testament, dass gesagt wird, es ist leer geworden durch Leichenraub. Also die Jünger haben eben die Leiche mitgehen lassen und dadurch war eben kein Leichnam mehr da. Man hat in diesem Zusammenhang oft ein Edikt, was man leider nicht datieren kann genau, genannt, was in diese Zeit fällt. Also erste Hälfte des ersten Jahrhunderts, da gibt es ein Edikt, da steht drauf, hat man in Nazareth gefunden, Schändung der Totenruhe und Leichenraub steht unter Todesstrafe. Und hat man gedacht, das einzige Ereignis aus der damaligen Zeit, was man kennt, was so ein Edikt hervorrufen könnte, das könnte diese Überlieferung sein, dass das Grab von Jesus Christus am dritten Tage leer vorgefunden wurde. Vor einigen Jahren hat sogar die Zeitschrift Fokus daraus eine Titelgeschichte gemacht über Ostern. Aber kam auch nicht weiter als zu dem problematischen Punkt. Man kann es leider nicht genau datieren, ob es wirklich in die 30er Jahre fällt. Dann könnte das eine Reaktion sein auf das leere Grab im Zusammenhang mit dem Tode von Jesus Christus. Und dass dann die römische Verwaltung gesagt hätte, also wenn es so Aufstände und Tumulte hier gibt wegen eines leeren Grabes, also wenn nochmal eine Leiche mitgehen lässt, das wird unter Todesstrafe gestellt. Aber man weiß eben nicht, ob dieses Edikt sich direkt auf dieses Ereignis bezieht. Interessant aber an der Behauptung, dass die Jünger den Leichnam gestohlen haben, ist, dass auch die Gegner der Auferstehung von einer leiblichen Auferstehung ausgehen. Denn sonst hätte die Leichenraubhypothese keinen Sinn. Die Leichenraubhypothese macht deshalb Sinn, weil man sagt, wenn man den Leichnam finden würde, dann könnte man beweisen, dass er wirklich gestorben ist. Man kann ihn nicht finden, also wurde der Leichnam gestohlen. Also auch da sieht man, dass der entscheidende Punkt ist, die Frage der Leiblichkeit der Auferstehung. Das leere Grab ist kein Beweis der Auferstehung, sondern man müsste so sagen, es ist sozusagen notwendig, aber nicht hinreichend. Sozusagen, wenn man die Auferstehung verkündigt, ist es notwendig zu sagen, das Grab ist leer, und es ist auch notwendig, dass man diese Aussage halten kann in der damaligen Zeit. Aber es ist selbstverständlich nicht hinreichend als ein Beleg für die Auferstehung, sondern es ist nur eben ein notwendiges Indiz. Die Frage ist nämlich, wie ist es leer geworden? Und die andere Frage ist, gibt es weitere Indizien? Aber das war sozusagen der Punkt 1, die Frage des leeren Grabes in allen Evangelien, unbestritten in der Antike. Aber eben, wie ist es leer geworden? Der zweite Punkt, der eigentlich von Anfang an der entscheidendere war in der Überlieferung, das sind die Aussagen, dass Jesus Christus in einer bestimmten Zeit nach seiner Kreuzigung Jüngern begegnet ist. Dass es also Begegnungen mit dem Auferstandenen gibt. An verschiedenen Orten, zu verschiedenen Menschen innerhalb einer bestimmten Zeit. Die Berichte über die Begegnungen mit dem Auferstandenen. Also Sie finden diese Berichte in den Schlusskapiteln der Evangelien. Sie finden das auch am Anfang der Apostelgeschichte. Das Interessanteste aber und für Historiker und Theologen sozusagen das Diskussionswürdigste ist 1. Korinther 15. Ein Brief, den Paulus geschrieben hat an die Gemeinde in Korinth. Man datiert diesen Brief ungefähr auf das Jahr 55. Wir hätten es also damit ungefähr auf eine Zeit 25 Jahre nach den Ereignissen in Jerusalem zu tun. Das ist also momentan eben die Mehrheitsmeinung der Datierung. Und da schreibt Paulus in 1. Korinther 15 etwas zur Frage der Auferstehung. Er will keinen Beweis geben für die Auferstehung, sondern er nimmt auf verschiedene Fragen der Gemeinde Stellung, unter anderem auf die Frage, wie kann es sein, dass es in der Gemeinde Christen gibt, die nicht an eine Auferstehung der Toten glauben, wo Gott doch, wie die Gemeinde weiß, Jesus von den Toten auferweckt hat. Und da werden einige Sätze gesagt, in 1. Korinther 15, und es werden auch Zeugen des Auferstandenen, die also Begegnungen mit dem Auferstandenen erlebt haben, genannt. Und die interessanteste Formulierung in diesem Abschnitt heißt, danach begegnete er 500 oder mehr als 500 Brüdern auf einmal, die meisten von ihnen leben jetzt noch. Selbst Gerd Lüdemann, ein großer Gegner der Auferstehung, der da in den 90er Jahren mit seinen Büchern nochmal für einigen Wirbel in dieser Frage gesorgt hat, hat immer wieder geschrieben, es ist offenkundig, dass Paulus in diesem Schreiben davon ausgeht, dass es die Zeugen gibt und dass den Korinthern es auch bewusst ist, dass es die Zeugen gibt. Also dass man Leute fragen kann. Die meisten von ihnen leben jetzt noch. Das ist auch völlig normal, 25 Jahre nach den Ereignissen. Das wäre also so, als würde man heute mal ein Ereignis aus dem Jahre 1982 etwas schreiben und dann auch sagen können, die meisten, die das damals erlebt haben, leben jetzt noch. Nicht mehr alle, aber die meisten. Und wenn es ein besonders wichtiges Ereignis war, dann wird man sicherlich noch ziemlich genau wissen, wie es stattgefunden hat und was da geschehen ist. Also wichtig vor allen Dingen für die eigene Existenz. Und dass es ein solches Ereignis war, das wichtig für die eigene Existenz war, das kann man ganz sicher voraussetzen im Zusammenhang mit der Überlieferung über die Auferstehung von Jesus Christus. Und das sozusagen das zweite, Berichte über Begegnungen mit dem Auferstandenen in einer bestimmten Zeit, an verschiedenen Orten zu verschiedenen Menschen, offensichtlich auch zu Leuten, die jetzt nicht von vornherein zu den Nachfolgern von Jesus Christus gehörten, also wie etwa sein Bruder Jakobus, der vorher eher der Meinung war, dass Christus verrückt sei, aber er ist selbst später einer der wichtigen Leute in der Gemeinde geworden. Zu der Frage der Begegnungen mit der Auferstehung gehört auch das sogenannte Himmelfahrtfest. Es gibt ja als christliches Fest auch Himmelfahrt. Und das ist eigentlich Himmelfahrt, ist sozusagen die logische Konsequenz der Auferstehung. Weil die Aussage des Neuen Testaments besagt, dass das irdische Leben von Christus nicht beendet war mit der Grablegung, sondern das irdische Leben, das sichtbare Leben von Christus, wurde beendet mit der Himmelfahrt. Von daher gehört die Himmelfahrtsgeschichte als ein wichtiger Teil zur Auferstehungsgeschichte. Das ist sozusagen der Punkt 2, die Berichte über die Auferstehung. sei es in den Evangelien und der Apostelgeschichte, aber dann auch mit nicht nur indirekt in den Briefen, sondern ganz direkt in diesem Kapitel 15 des Apostels Paulus an die Gemeinde von Korinth. Und dann gibt es noch ein drittes Argument, sozusagen ein drittes Indiz, dass etwas ganz Singuläres stattgefunden haben muss, nämlich die Veränderung im Leben der Jünger. Da ist sogar ein anderer bekannter Kritiker der Auferstehungsberichte, der Theologe Rudolf Bultmann, hat geschrieben, dass es offenkundig etwas ganz Revolutionäres im Leben der Jünger stattgefunden haben muss. Wenn Sie nämlich das Neue Testament lesen, stellen Sie fest, einmal, dass sie durchaus auch sehr verängstigte Leute waren und dass es sicherlich so ist, dass nach der Kreuzigung sie der Meinung waren, dass die Sache mit Jesus Christus zu einem Ende gekommen ist. Und dass sie viele Hoffnungen auf ihn gesetzt haben und diese Hoffnungen sind eben am Kreuz zu einem Ende gekommen. Und dass diese Gruppe, die geflohen ist, die ihn verraten hat, die wahrscheinlich sogar versucht hat, oder wieder in ihre ursprünglichen Berufe zurückzukommen, dass die auf einmal wenige Wochen nach den Ereignissen von Jerusalem, in Jerusalem selbst, also nicht irgendwo fernab in der Provinz, in Jerusalem selbst auftreten und sagen, der Christus, den ihr, wie ihr wisst, gekreuzigt habt, den hat Gott auferweckt. Da muss schon etwas Besonderes passiert sein, weil dieses Zeugnis von der Auferstehung diese Jünger auch beibehalten haben. Das war nichts, wofür sie besonders viel Positives geerntet haben, sondern sie wurden dafür nicht nur verlacht und verspottet, sondern offenkundig auch verfolgt und mussten dafür auch mit ihrem Leben bezahlen. Und das gilt nicht nur für die allerersten, die wir, was wir hören im Neuen Testament, sondern wissen wir auch, ob man jetzt Plinius liest, Statthalter um 100 nach Christi Geburt, oder ob man jetzt bei Tacitus nachliest, dass die Christen von Anfang an verfolgt wurden und für ihren Glauben als Märtyrer starben. Also muss etwas Singuläres passiert sein, was sie dazu gebracht hat, dies auf einmal zu verkündigen. Ich möchte da in dem Zusammenhang nochmal Pinchas Lapid zitieren, den ich eben schon mal erwähnt habe, im Zusammenhang mit Frauen als Zeugen des leeren Grabes und auch des Auferstandenen. Wie gesagt, Pinchas Lapid, kein Christ, Professor für Neues Testament, hat in diesem Zusammenhang geschrieben, weil man manchmal sagt, naja, vielleicht haben die Leute Autosuggestion gehabt, Selbstbetrug, wollten nicht als Jünger eines Gescheiterten dastehen, haben das sozusagen ausgedacht. Und da schreibt Pinchas Lapid, wenn die geschlagene und zermürbte Jüngerschar sich über Nacht in eine siegreiche Glaubensbewegung verwandeln konnte, lediglich aufgrund von Autosuggestion oder Selbstbetrug, so wäre das im Grunde ein weit größeres Wunder als die Auferstehung selbst. Also das ist einfach weltfremd zu denken, die haben sich ein paar Wochen hingesetzt und haben sich überlegt, wie kommen wir jetzt am besten aus der Pleite heraus. An einer anderen Stelle schreibt er, solch eine nachösterliche Verwandlung, also die Veränderung im Leben der Jünger, die nicht weniger real als plötzlich und unverhofft war, bedurfte wohl eines konkreten Grundes, die die Möglichkeit einer leiblichen Auferstehung keineswegs ausschließen kann. Eines dürfen wir mit Sicherheit annehmen, an ausgeklügelte Theologenweisheit haben weder der Jüngerkreis noch die Urgemeinde geglaubt. Und das war ein Ereignis, was sie sozusagen ihr Leben überfallen hat und ihr Leben umgekrempelt hat. Es gibt in der Frage der Verwandlung der Jünger noch einen ganz wichtigen Punkt, der in letzter Zeit mehr und mehr auch von Theologen diskutiert wird, nämlich dass innerhalb ganz weniger Jahre diese Jünger wichtige, jahrhundertealte Traditionen des jüdischen Glaubens einfach über Bord geworfen haben. Also nicht mehr den Sabbat als obersten Feiertag, sondern sich dann hingewandt haben zu dem Sonntag, Tag der Auferstehung. Nicht mehr das Passafest, sondern sich hingewandt haben, dass Christus ein für alle Mal ein Opfer gegeben hat. Und die auch dann sich, das kommend aus der jüdischen Überlieferung, dass es nur einen Gott gibt, dass sie, was man vom Neuen Testament selber sehen kann, Jesus Christus als Gott verehrt haben. Das ist etwas, was interessanterweise auch der Statthalter Plinius in einem Brief an den Kaiser Trajan um 112 feststellt, die Christen verehren Jesus Christus als einen Gott. Und das ist eine enorme Veränderung aus der Tradition, aus der sie selber gekommen sind. Und das ist sozusagen das dritte abgeleitete Indiz, dass man sagt, das hat etwas ganz Außergewöhnliches im Leben der Jünger stattgefunden. Das wären also sozusagen die drei Indizien und die Frage ist, wie man diese drei Indizien interpretieren will. Also ob man sagt, von vornherein als eine Vorentscheidung, etwas wie eine Auferstehung der Toten kann es gar nicht geben, dann muss man sich überlegen, wie man die drei Indizien jetzt anders interpretiert. Oder ob man sagt, die Auferstehung der Toten nach dem Zeugnis des Neuen Testaments war eine Singularität, ein Handeln Gottes, Und dann kann man sich mit der Frage beschäftigen, was spricht dafür, wie will man diese Indizien verwerten? Ist das etwas, wo man sagen kann, es kann so stattgefunden haben? Ein Althistoriker hat einmal geschrieben, dass die Auferstehung von Jesus Christus ein außerordentlich glaubwürdig bezeugtes Ereignis in der Antike ist. Das ist keine singuläre Aussage, das gibt es von manchen Althistorikern. Aber zum Schluss wollen wir nur sagen, was also Historiker über die Auferstehung aussagen können. Manchmal wird eingewandt, ja, in der Antike waren die Menschen leichtgläubiger als wir. Also wir haben die Aufklärung hinter uns, uns kann man damit nicht kommen. Es gibt manchmal sogar extreme Leute, die wirklich auskennen, die sagen, ja, damals ist an jeder Ecke einer auferstanden, das war ganz besonderes. Aber da kann ich sagen, also ist nicht an jeder Ecke einer auferstanden. Und in Israel schon überhaupt nicht. Und auch nicht mal in Griechenland. Sondern die Aussage von der Auferstehung war auch damals eine Provokation. Man kann das nicht ganz leicht klar machen, indem man zum Beispiel aus der Apostelgeschichte das Kapitel 17 liest. Paulus in Athen. Da heißt es, er spricht über Jesus und der Auferstehung. Weil das war tatsächlich das Zentrale. Durch die Auferstehung hat Gott das, was Jesus gesagt und getan hat, bestätigt. So haben das die Christen damals und bis heute aufgefasst. Also sozusagen das Angeld für das, was Jesus ausgesagt hat. Das ist eine Bestätigung. Und dann gibt es am Ende der Rede über Jesus und die Auferstehung in Athen, so heißt es in der Apostelgeschichte 17, drei Gruppen von Hörern. Erstens die Spötter, die sagen, sowas gibt es nicht. Auferstehung der Toten haben wir noch nie gesehen, gibt es nicht. Zweitens die Vertager, die sagen, ganz interessant, wenn Paulus nächste Woche wiederkommt, wollen wir uns erneut mit der Frage beschäftigen. Und drittens diejenigen, die durch das, was Paulus gesagt hat, zum Glauben daran gekommen sind, dass wirklich hier ein singuläres Ereignis, ein Handeln Gottes in der Geschichte stattgefunden hat und sich diesem Jesus angeschlossen haben und Nachfolger geworden sind. Und ich glaube, das kann man sicherlich ohne Übertreibung sagen, dass diese drei Gruppen jetzt vor und nach der Aufklärung die gleichen geblieben sind. Es wird immer diese drei Gruppen geben. Man soll die Leute in der Antike nicht für dümmer halten, als sie gehalten werden wollen. Sie wussten auch, es gibt Dinge, die kann man leicht glauben, an denen kann man schwer glauben. Und die Auferstehung kann man nur schwer glauben. Ja, damit komme ich zum Ende. Es ist in der Wissenschaft ja immer wichtig, dass man sich mit den ersten Quellen beschäftigt. Für Historiker sind dann eben die Dokumente das Entscheidende. Und das wäre auch sicherlich das Wichtige, wenn man sich mit Jesus Christus beschäftigen will, seinem Leben, das, was er gesagt hat, auch das, was über die Frage seines Todes und seiner Auferstehung beschrieben ist, dann ist es sicher am wichtigsten, dass man den Originaltexten geht und das Neue Testament liest, um von daher sich die Frage zu stellen, ist das glaubwürdig? Bei jeder Geschichte, die wir lesen, hören oder sehen, stellen wir uns die Frage, ist das glaubwürdig? Und so geht das auch bei der Frage von Jesus Christus, dass wir da versuchen, das herauszufinden, sozusagen eine Information first hand. Damit bin ich am Ende. Bei mir war das so, dass ich selber nicht durch solche Untersuchungen, aber eben als Student Christ geworden bin. Und von daher hat diese Frage des Mitschülers am Anfang meiner Schulzeit in der Oberstufe eine wesentliche Rolle gespielt, nämlich die Aussage, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und das hat mir geholfen, mich mit diesen Fragen zu beschäftigen als Historiker und hat letztendlich auch mit dazu geführt, dass ich als Student Christ geworden bin, heute eben einem Institut für Glaube und Wissenschaft arbeite, obwohl ich ursprünglich mit dem christlichen Glauben nichts zu tun habe. Aber solche Überraschungen gibt es manchmal im Leben. Ich möchte abschließend ein Wort von Mark Twain, weil er vieles in dem Neuen Testament, überhaupt in der Bibel, einem unverständlich erscheint. Und da hat Mark Twain mal geschrieben, nicht das an der Bibel beunruhigt mich, was ich nicht verstehe, mich beunruhigt das, was ich verstehe. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen auch eine angenehme Beunruhigung. Vielen Dank.
Weil es vor der Börse auch noch Bücher sind, wo alle Literatur liegt, wo man sich dann in den Zeit. Dank, aber jetzt erstmal direkte Fragen in den Vortrag.
Gut, gibt es weitere Fragen? Ich würde gerne erst die Fragen sammeln und dann gehe ich auf alle Fragen ein. Ja, gibt es weitere Fragen?
Eine Frage, wie kommt man zu dem Zeitpunkt des Jahres Null? Gibt es da auch Erkenntnisse?
Ja, gibt es weitere Fragen?
Besonders glaubwürdig und haben auch so gesellschaftlich ziemlich zersagen, bloß nicht gerichtsverwertbar. Das ist ein riesen Unterschied, weil Gericht gehört zur Männerwelt und gesellschaftlich sind sie sehr glaubwürdig, deswegen werden im Evangelium, glaube ich, auch Frauen genannt. Und bloß vor Gericht ist das nicht verwertbar, schon aus dem Grund, weil in solchen Gesellschaften gar nicht erlaubt ist, öffentlich zu bezweifeln, was eine Frau sagt. Das muss man ja vor Gericht, muss man die ja in die Zange legen. Deshalb verzichtet man, wenn das Material ja klar relativ stark ist, auf Prozesse, wo man Frauen als Zeugen aufruft. Also so sehe ich das. Ja.
Wieso haben einige Jünger gezweifelt, dass Jesus aufgestanden war?
Alle Fragen sind zulässig.
Ja.
Gut. Also ich würde sagen, wir haben so viele Fragen, vielleicht sollten wir mal versuchen, mit den Antworten zu beginnen. Also sind eine Fülle von Fragen gekommen. Ich werde die so zusammenfassen, wie ich sie selbst verstanden habe, und dann von der Antwort her etwas sagen, in welcher Richtung ich mir die Antwort denke. Es ist klar, dass bei der einen oder anderen Frage jemand noch ganz gerne zurückfragen würde, und das ist auch möglich, aber wahrscheinlich besser dann nachher nicht mehr in dem großen Kreise, sondern eben draußen oder hier vorne. Aber in welcher Richtung ich mir jeweils die Antwort denke. Die ersten Fragen bezogen sich auf die Frage, wie ein Historiker arbeitet, also Unterscheidungen wie sinnvoll das ist von Primärquelle und Deckung der Quelle. Die Frage, ob man überhaupt sagen kann, dass Historiker einen Indizienprozess führen. Und auch die Frage, wie ist das Ganze mit der Wahrheit zu verstehen. Ich hatte die Unterscheidung, wurde auch ja, Bezug genommen auf den Artikel von der Frau Botermann, die sich ganz direkt jetzt mit Lukas als Historiker beschäftigt. Und es wurde auch zugestanden, dass man natürlich schon, so wie das die Frau Botermann auch macht, Lukas als Historiker ernst nehmen kann. Also ich zitiere mal einen Satz aus Ihrem Artikel, den Sie auch auf unseren Internetseiten finden, dass Lukas, wie jeder, auch moderne Historiker, ein Bild von der Vergangenheit entwirft unter methodisch richtiger Benutzung der Quellen und mit dem Anspruch auf Wahrheit. Wahrheit heißt, die Dinge so darzustellen, wie sie gewesen sind. Wäre ein eigener Vortrag, jetzt die Wahrheitsfrage zu stellen. Es ist aber klar, das wissen wir bei Gerichtsverhandlungen oder wenn wir uns mit Auschwitz und Holocaust beschäftigen und wenn Leute heute fragen, wie konnte das passieren, fragen viele in England, dass wir da uns in den Irakkrieg begeben haben, dann wollen die Leute wissen, was hat wirklich stattgefunden, als zu dieser oder jener Situation gekommen ist. Und es fiel zwischendurch auch das Wort Beweis. Dieses Wort werden Sie von mir nicht gehört haben, weil selbstverständlich bin ich nicht der Meinung, dass Historiker wie auch Physiker, die würden auch das Wort Beweis vermeiden. Das Beweis ist ein Ausdruck, den man in der Wissenschaft nicht gebrauchen kann. Man kann sagen, und das habe ich auch gesagt, es gibt bestimmte Hinweise. Und wenn ich von dem Indizienprozess gesprochen habe, dann eben, weil meiner Meinung nach es tatsächlich beim Historiker so ist, dass er eine Darstellung gibt über vergangene Ereignisse und er rekonstruiert es aufgrund von Indizien, die er hat. Und das habe ich versucht auch anzuwenden in der Frage über Jesus Christus, also darzustellen, von welchen Quellen gehen wir da aus, welche Indizien gibt es dann. Und dann ist die Frage, wie man was jeweils bewertet. Das ist natürlich eine eigene Sache, ist aber unabhängig davon, was wir herausfinden, ist klar, dass etwas Bestimmtes stattgefunden hat. Also der Kaiser Konstantin hat nun dies oder das gemacht. Es kann sein, dass wir es nicht herausfinden, aber es kann auch sein, dass wir es herausfinden aufgrund der Indizien, die er oder andere Historiker hinterlassen haben. Mit jetzt sekundär und primär, was lohnt, glaube ich, jetzt keine, ist jetzt nicht so zentral, dass es da eine wesentliche Diskussion gibt, aber ich denke jetzt, man wird auch sagen, die Frage der Wahrheit ist ja ganz wichtig, ob man jetzt sich mit Auschwitz beschäftigt, will man schon wissen, was ist gewesen oder auch wer ist diesem und jenem schuld, das sind ja auch durchaus Fragen, wo es um Wahrheiten geht. Also Historiker haben es meiner Meinung nach auch damit zu tun, dass sie versuchen herauszufinden, was stattgefunden hat. Zweitens, der Bereich, wie ist das mit Veränderungen im Leben der Jünger? Müsste man nicht Pfingsten nennen als einen ganz wichtigen Punkt in der Veränderung des Lebens der Jünger? Das ist auch sicherlich so, obwohl mir ging es zunächst mal darum, was Pfingsten vorausging, war ja nun die Auseinandersetzung damit, dass Christus in einer bestimmten Zeit den Jüngern begegnet ist. Also das war sozusagen der Punkt 2, die Begegnungen, die dann zu dem Punkt 3 geführt haben, nämlich die Frage, wie sich das Leben der Jünger verändert hat. Dass nach Pfingsten noch ein besonderes Moment hinzukam, nämlich dieses, dass man auch in ganz besonderer Weise weitergegeben hat von dem, was ihnen aufgetragen worden war, das ist richtig. Von daher ist Pfingsten natürlich ein zentrales Ereignis im Start des christlichen Glaubens. Aber es ist nicht das Zentralereignis jetzt im Zusammenhang mit der Auferstehung. Auferstehung ist sozusagen das, was vorher war, in der Zeit unmittelbar nach der Kreuzigung von Christus. Das Jahr Null, ich bin also jetzt kein Experte, meines Wissens gibt es das Jahr Null gar nicht, sondern es geht sozusagen mit dem Jahr 1 los, wird auch jetzt hier genickt. Also, und wie ich schon sagte, das 6. Jahrhundert, da hat man eine Aufstellung gemacht, da hat man einmal Osterkalender versucht sozusagen zu vergleichen, das danach zu errechnen, wann das Geburtsjahr von Jesus war. Möglicherweise hat auch eine Rolle gespielt eine Formulierung im Lukas-Evangelium. Im Lukas-Evangelium, ich habe das eingangs zitiert, im Kapitel 3 heißt es ja, das geschah im 15. Jahr des Kaisers Tiberius. Und im gleichen Kapitel heißt es einige Verse später, zu dieser Zeit war Jesus ungefähr 30 Jahre alt. Wenn man das Wort ungefähr streicht, und sagt, im 15. Jahr der Regierungszeit des Kaisers Tiberius war Jesus 30, dann hat man natürlich keine so großen Probleme mit der Datierung. Allerdings muss man praktisch das Wort ungefähr streichen. Und wenn man die drei Dinge, die im Neuen Testament im Zusammenhang mit der Geburt von Jesus überliefert werden, also die Aussage, dass der Herodes der Große noch gelebt hat, die Aussage, dass es einen besonderen Zensus gab, den ersten, und die Aussage, dass es eine besondere Sternenkonstellation gegeben hat, dann kommt man auf ein Geburtsjahr, was einige Jahre vor Christi Geburt liegt. Die vierte Frage mit der Frau im Judentum, dass das wurde gesagt, dass es einerseits formal stimmt, das kann man heute noch im Orient sozusagen besichtigen, dass zwar vor Gericht nichts gelten würde, aber sonst eine große, wichtige Meinung vertritt. Das will ich gerne glauben, aber es geht mir jetzt erstmal auch darum, dass das eigentlich schon immer die Historiker bewegt hat. Ich hatte auch das Zitat von Flavius Josephus geschildert, was jetzt nicht so positiv klingt, dass, wo Flavius Josephus eine Begründung gibt, warum das Zeugnis der Frauen vor Gericht eben nicht so gültig ist. Ich weiß auch nicht immer, ob man jetzige Zeiten so direkt 2000 Jahre zurückversetzen kann, selbst wenn das bestimmte Hinweise gibt, wenn man sagt, das sind ähnliche Strukturen heute noch und vielleicht hilft uns das zu verstehen, wie es vor 2000 Jahren da gewesen ist. Meines Wissens sind sich sämtliche Historiker, die sich auch damit beschäftigt haben, einig, dass eben das eine sehr beachtenswerte Situation hier im Neuen Testament ist, mit der Darstellung von Frauen als Zeugen im Zusammenhang sowohl mit dem leeren Grab als auch im Zusammenhang mit der Begegnung mit dem Auferstandenen, weil Frauen waren eben nun die ersten als Zeugen am leeren Grab, sie waren auch nach der Überlieferung die ersten, die Christus begegnet sind. In diesem Zusammenhang wurde gleich als nächstes gefragt, wie es sich nun mit Maria Magdalena verhält. Maria Magdalena ist ja mindestens berühmt geworden durch Dan Browns Buch, diesen gibt es ja auch einen Maria Magdalena dicken Roman. Also Maria Magdalena zum einen hat sie natürlich eine wichtige Rolle gespielt, das kann man sehen im Neuen Testament, denn sie war, man kann sagen, überall dabei. Sie ist eine der sieben, man geht davon aus, dass es etwa sieben Marien gibt im Neuen Testament und sie wird halt mit dem Geburtsort charakterisiert, sie ist nicht so sehr mit einer Familienbeziehung. Sie ist wohl von Christus geheilt worden. Sie zählt zu den Jüngerinnen, die ihn begleitet und unterstützt haben. Sie ist auch bei allen zentralen Ereignissen dabei. Am Kreuz ist sie dabei, beim leeren Grab, auch in der Begegnung mit dem Auferstandenen. In der Regel nicht allein, immer mit anderen Frauen zusammen, aber man kann so sagen, sie ist überall dabei. Von daher schon eine herausgehobene Rolle. Mehr berichtet das Neue Testament nicht über sie. Die anderen Dinge, die jetzt man bei Dan Brown finden kann, sind spätere Zutaten. Nach meiner Erkenntnis ist der Gedanke, dass Jesus mit Maria Magdalena verheiratet war, überhaupt erstmalig um 1970 aufgetaucht. Das ist also jetzt eine sehr späte Sache und würde von daher die meisten Althistoriker nicht überzeugen. Es gibt praktisch in der Antike jetzt keinen Beleg dafür, dass Jesus überhaupt verheiratet war. Das glaubt in Deutschland, glaube ich, kein Theologe oder Historiker, geschweige denn mit Maria Magdalena. Denn Braun begründet das ja auf zweierlei Weise. Er sagt einmal, damals waren alle Männer verheiratet. Es steht nirgendwo im Neuen Testament, dass Jesus nicht verheiratet war, also war er auch verheiratet. Das ist an sich in sich logisch, allerdings der erste Satz stimmt nicht und von daher ist sozusagen der dritte Satz auch hinfällig. Also man weiß, dass es ganze Gruppen gab, die nicht verheiratet waren. Also es gab die Gruppe der Essener, die offenkundig nicht verheiratet waren, die mehr an das, vielleicht waren es an das nahe Weltende geglaubt haben und dachten, das lohnt nicht mehr so ungefähr. Oder es gab sogar, was man inzwischen auch weiß, Rabbinengruppen, die nicht verheiratet waren. Es gibt Paulus, der nicht verheiratet war, Johannes der Täufer, der nicht verheiratet war. Und es gibt ja diese Stelle im Neuen Testament, wo Paulus schreibt, die Brüder von Jesus, die Apostel, ja sogar Petrus ist verheiratet, warum soll ich der Einzige sein, der nicht verheiratet ist? Und da haben manche gesagt, wenn Jesus verheiratet gewesen wäre, hätte er den als Steigerung oder sich noch viel besser bringen können und nicht als Steigerung in Petrus sagen können, ja sogar Jesus war verheiratet, warum soll ich als Einzige unverheiratet sein? Das zweite Argument, was Dan Brown für die Ehe von Jesus mit Maria Magdalena angibt, ist die Aussage aus dem Philippus-Evangelium, wobei man sagen muss, das ist eben ein Evangelium aus dem 2. bis 4. Jahrhundert, man kann sich ganz genau datieren, aber es gehört nicht in das 1. Jahrhundert. Und da gibt es eine Stelle, wo es heißt, Maria Magdalena war, da heißt es, die Gefährtin des Erlösers. Und da sagt der Tiebing, Jeder, der das Aramäischen mächtig ist, weiß, dass was hier mit Gefährtin übersetzt ist, eigentlich Ehefrau heißen muss. Da manche schon gespottet, wer das Aramäischen mächtig ist, weiß gar nicht, weil der Text gar nicht aramäisch ist, sondern eben koptisch. Aber das eigentliche Problem besteht darin, dass da eben eine Formulierung aus dem Griechischen von Koinonia genommen wird, dass man schon mit Gefährtin übersetzen muss und nicht eben Ehefrau. Und nicht mal als zum ersten Mal im 9. Jahrhundert nachweisbar ist, dass Maria Magdalena sozusagen sich nach Frankreich begeben hat, nicht mal in dem Zusammenhang taucht die Ehe mit Jesus auf. Also die Ehe, nach dem, was ich gelesen habe, taucht erstmalig auf um 1970, das sind diese Musicals, Jesus Christ Superstar und andere. Da wird eine direkte Verbindung gezogen zwischen Jesus und Maria Magdalena. Von daher könnte man so sagen, es gibt in der Antike keinen Hinweis darauf, dass Jesus verheiratet war, und es gibt in der Antike noch weniger einen Hinweis darauf, dass Jesus mit Maria Magdalena verheiratet war. Und zwar weder in den Texten aus dem 1. Jahrhundert, noch aus den Texten gnostischen oder anderen Evangelien aus dem 2. bis 4. Jahrhundert. Wie gesagt, erst 1970. Dann die nächste Frage ist, kann es nicht doch sein, dass vieles Widersprüchliche, dass ich dargestellt hätte, es gäbe wenig Widersprüche in der Bibel, das habe ich nicht gesagt, dass es wenig Widersprüche gibt. Und sogar so ein Historiker würde die Widersprüche sogar eher erfreuen, weil man sie sagt, wenn es verschiedene Autoren gibt, die über Ereignisse schreiben, dann ist es durchaus wahrscheinlich, dass es auch Widersprüche gibt. Also wenn Sie eine Gerichtsverhandlung gehen, dann wird ein Unfall beschrieben, dann kann es sein, dass die Zeugen sich widersprechen. Und die Frage, vor der man als Richter dann steht, ist die, lügt einer, täuscht einer sich oder uns? Und da sagen alle die Wahrheiten, da haben sie noch nicht rausgefunden, weil uns irgendwie der Schlüssel noch dazu fehlt. Also die Widersprüche würden eine Zeuge jetzt nicht endgültig da in ein Problem bringen, weil das wäre menschlich auch möglich. Wenn es keine Widersprüche gäbe, würde man heute anders argumentieren, würde man sagen, an irgendeinem verregneten Samstagnachmittag hat sich einer hingesetzt und alle Evangelien auf einen Kamm geschoren. Deshalb haben sie keinen Widerspruch und können nicht wahr sein. Sondern Widersprüche sind sozusagen eher positiv zu sehen in der gleichen Sache, wie wir das auch sonst bei Zeugenaussagen durchaus erfahren können. Dass man sagt, das ist einseitig ausgewählt, gut, das kann ich wieder nur sagen, dass ein wichtiger Punkt eben ist, auf den Frau Botermann da hingewiesen hat, dass die ganzen Sachen ja wenige Jahre später überhaupt geschrieben worden sind. Interessanterweise in dem Buch des Papstes, der ja nur auch ein anerkannter Theologe war, bevor er Kardinal und Papst wurde, in seinem Jesus-Buch, was er in der Hitparade nur noch von Harpe Kerkeling übertroffen wird, da geht er auch davon aus, dass man doch die Texte selber des Neuen Testaments historisch sehr ernst nehmen muss. Und das kann man schon auch so sehen. Ich glaube, es fiel das Wort Mittelalter, also wie gesagt, die Texte des Neuen Testaments sind nicht aus dem Mittelalter, da ist nichts verändert worden. Die stammen auch nicht aus der Zeit des 4. Jahrhunderts, also von Kaiser Konstantin, sondern sind Texte aus dem 1. Jahrhundert. Dann ist die Frage gestellt worden, wieso haben einige Jünger gezweifelt, dass Jesus auferstanden ist. Zum einen kann man sagen, dass sie darauf nicht vorbereitet waren. Das sieht man an ihren Reaktionen auf das leere Grab und auf die Berichte, dass Jesus auferstanden sein soll. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass eigentlich in der Überlieferung man davon ausging, dass es zwar eine Auferstehung der Toten geben würde, aber eben am Ende aller Zeiten, aber nicht, dass es eine Einzelauferstehung geben würde, durch den Messias sozusagen als etwas wie ein Vorläufer einer allgemeinen Totenauferstehung. Und man kann das aus den Texten auf jeden Fall entnehmen, dass sie damit nicht gerechnet hatten. Aber wieso haben die Jünger gezweifelt? Es gibt ja diese Stelle, auf die bezieht sich vielleicht die Frage, in Matthäus 28, wo Jesus den Jüngern erscheint und da heißt es, etliche aber zweifelten. Und der Lapid, den ich schon mehrmals erzählt habe, weil er eben kein Christ ist, der hat gesagt, die haben nicht an der Auferstehung gezweifelt, also sie sagen ja Vorsicht, sondern die haben gezweifelt, dass er der Messias ist. Gut, das ist seine Auslegung von dieser Stelle 28,16. Die letzte Frage war, wie ich selber zu einer eigenen Entscheidung dazu gekommen bin, ob das mit aufgrund historischer Tatsachen ist oder ob es andere Gründe dafür gibt. Wie ich schon sagte, angefangen habe mit dem Studium, war ich kein Christ. Ich habe mich mit diesen Fragen des Neuen Testaments, vor allem mit der Frage der Auferstehung beschäftigt, weil ich dachte, wenn man sich sozusagen historisch wissenschaftlich damit beschäftigt, dann stellt man gleich fest, es kann so nicht gewesen sein. Die Überraschung für mich bestand darin, dass es doch so gewesen sein könnte. Ich bin daraufhin nicht Christ geworden. Das war für mich zunächst mal eine Überraschung. Ich dachte, die Texte und die Quellen sind außerordentlich glaubwürdig, was mir auch von den damaligen Professoren der alten Geschichte, die keine Christen waren, bestätigt wurde. Das ist außerordentlich glaubwürdig. Nur was da überliefert wird, ist natürlich das Unglaubwürdige. dass Gott selber in diese Welt gekommen ist in Christus. Und ich selber bin dann Christ geworden, weil ich in dieser Zeit mir einmal wichtig war, herauszufinden, ob es wirklich einen Gott gibt. Und mir schien es logischer zu sein, von einem Gott auszugehen, der diese Welt geschaffen hat, als davon auszugehen, dass wir einfach nur das Produkt sind von Unfall, Zufall, Notwendigkeit, eigentlich nur das Nebenprodukt und genauso sinnlos untergehen werden, wie wir sinnlos entstanden sind. Das war mir sozusagen logischer für die Erfahrung von Schönheit, Liebe und Vertrauen, davon auszugehen, dass diese Welt eine Schöpfung ist von jemandem, der auch Interesse an Schönheit, Liebe und Vertrauen hat. Das hat mich natürlich auch in gewisser Weise geprägt und als ich dann mit dem Neuen Testament mich beschäftigt habe, bin ich auf ein Wort von Jesus gestoßen, wo er sagt, wenn du wissen willst, ob das, was ich sage, wirklich von Gott ist, dann wirst du es herausfinden, wenn du den Willen Gottes tun willst. Und so habe ich dann einmal als Student eben zu diesem Christus gebetet, von dem mein Freund mir gesagt hat, das erlebt. Und das ist ja eine Aussage im Neuen Testament, dass Gott nicht fern ist, dass man sich von jedem Moment an, wo man ist, sich ihm zuwenden kann. Das war eigentlich so mein Startpunkt als Christ. So bin ich Christ geworden. Es gibt sozusagen eine rationale Seite, dass ich mich mit den Dingen beschäftigt habe, die objektiv mir zur Verfügung standen. Und es gibt auch die Seite, dass ich gewusst habe, es gibt kein Leben aus der Distanz. Es gibt keine Liebe aus der Distanz, keine Freundschaft aus der Distanz und auch keine Begegnung mit Gott aus der Distanz. Dass ich irgendwann einmal dazu kommen muss, die Distanz insofern aufzugeben, als zu dem Gott bete. So wurde auch die Frage der Objektivität gestellt, dass man sagt, ja, ich kann ja gar nicht objektiv sein, weil ich Christ bin. Da kann ich nur sagen, kein Mensch ist objektiv. Könnte auch jemand, der kein Christ ist, sagen, du kannst auch nicht objektiv sein, weil du kein Christ bist. Also es ist, glaube ich, keine sinnvolle Auslegung zu sagen, du sprichst als Christ, also bist du nicht objektiv. Ich glaube, dass es keinen Gott gibt, also bin ich objektiv. Ich glaube, das ist, glaube ich, kein sachliches Argument. Und damit muss ich leider gestehen, dass ich meine halbe Stunde überzogen habe. Möchte Ihnen danken, ich stehe gerne noch anschließend für weitere Fragen.